Ich bin ein Berliner.
I have a dream that one day...
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
There is no freedom, but still there is hope.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei His2Go. Jetzt zu unserem zweiten Teil zum Genozid in Ruanda. Und David wird uns vielleicht nochmal ganz kurz eine Übersicht geben. Denn ja, wir sind hier immer zu zweit. Vielleicht nochmal für diejenigen, die uns jetzt wirklich zum ersten Mal jetzt in diesem zweiten Teil hören. Ich bin Viktor. Ich erzähle aber heute nicht die Folge. Und mir gegenüber sitzt
David. Richtig. Und ich übernehme hier. Also ihr habt im ersten Teil die Vorgeschichte dieses Genozids gehört, die so wahnsinnig wichtig ist, die man eben auf keinen Fall weglassen darf, um wenigstens ansatzweise zu verstehen, was hier vorgefallen ist vor ziemlich genau 30 Jahren, also im April 1994. Wir haben gehört, wie aus einer Gesellschaft in Ruanda, die vor allem sozial aufgeteilt war und die keine Ethnien und schon gar keine Rassen kannte, durch die Kolonialherrschaft ein stark rassistisch geprägtes System wurde, in dem nach und nach die verschiedenen Gruppen einen Hass, eine Ablehnung aufeinander entwickelt haben. Diese Spirale hat sich weiterentwickelt, ist immer gewalttätiger geworden. Letzten Endes mündet das in erste Massaker, erste Ausschreitungen. Die eine Gruppe, die vorher an der Macht ist, das sind die Tutsi. Sie sind traditionell die Viehbesitzer, auch die Könige, die Elite, die durchaus die andere Gruppe der Hutu unterdrücken. Die Hutu sind viel, viel mehr. Und jetzt, nachdem aber die Kolonialherrschaft endet, erringen die Hutu wiederum die Herrschaft. Nach und nach wird währenddessen gleichzeitig der Unterschied immer mehr rassistisch aufgeladen, sodass wir dann tatsächlich von Ethnien sprechen können, was vorher nur soziale Unterscheidungen waren. Wer Rinder gezüchtet hat, wer Bauer war, man konnte aufsteigen, man konnte Gruppen wechseln. Das ist nicht mehr möglich im Verlauf des 20. Jahrhunderts durch die kolonialen Kategorien, durch die ethnische Unterteilung. Das Ganze wird jetzt weiter aufgeladen und es wird Propaganda betrieben. Es wird gekämpft, es gibt Massaker und es wird immer mehr ein Plan entwickelt, die eine Gruppe in diesem Staat in Ruanda zu ermorden. Währenddessen kommt es zu Kämpfen, es bildet sich eine neue Hutu-Regierung, die immer extremistischer wird, auch unter dem neuen Präsidenten Habyarimana. Während die Spannungen sich immer weiter aufladen, wird der Präsident Ruandas, Habyarimana, bei einem Flug zur Hauptstadt von einer Rakete getroffen, er wird ermordet. Die radikale Elite der Hutu hat auf diesen Moment gewartet. Sie haben seit Monaten, teilweise Jahren, einen Genozid vorbereitet, denn sie wollen die Macht, die sie errungen haben, nicht wieder an die Tutsi abgeben. Jetzt setzen sie ihren Plan sofort um. Und noch in derselben Nacht, vom 6. auf den 7. April 1994, in dem das Attentat auf den Präsidenten geschieht, beginnen sie überall in Ruanda mit dem Morden. Es beginnt die sogenannte Zeit der Macheten.
Also Viktor, ich sage jetzt einfach mal frei raus, wir sind beide knapp unter oder über 30, das heißt, der Ernst des Lebens beginnt. Wir sind beide mehr oder weniger erwachsen und da müssen wir jetzt auch mal auf so Dinge achten, wie zum Beispiel Finanzen. Und ich kann echt sagen, mit so ungefähr 30 Lebensjahren kommen auch ungefähr 30 Möglichkeiten dazu, wie man jetzt sein Geld überall anlegen kann. Zack, habe ich dann ein Girokonto, ein Tagesgeldkonto, ich kann in Bitcoins investieren, habe ich auch gemacht, oder gleich in Dogecoins. Ich habe auch ein klitzekleines Aktienportfolio und ich könnte natürlich jetzt jeden Tag jedes dieser Konten checken. Aber Viktor, du kennst mich, ich bin natürlich viel schlauer als das oder viel fauler, das meine ich eigentlich, und ich hole mir einfach Hilfe dafür, und zwar von der App von Finanzguru. Das ist nämlich eine kleine, aber feine App, die mir einfach all diese Konten verbindet. Finanzguru ist auch unser neuer Partner und kann auch noch einiges mehr.
Das stimmt, und tatsächlich wird es immer komplizierter und immer schwieriger, da den Überblick zu behalten. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und bei Finanzguru kann man eben die monatlichen Ausgaben und Einnahmen dort eben sehr schnell überblicken und eben auch kontrollieren. Und das Ganze ist dann auch noch in Kategorien eingeteilt. Und da sieht man dann auch, David, dass wir einfach viel zu viel Kaffee trinken.
Das ist allerdings wahr. Aber Viktor, wenn man merkt, dass man so eine Stelle hat, wo man viel zu viel Geld ausgibt oder es einfach ein bisschen besser überblicken möchte, dann kann man gerade dafür ein eigenes Budget auch anlegen lassen.
Und das machst du für Kaffees auch?
Ich mache fürs Kaffeetrinken ein eigenes Budget, klar.
Nein. Natürlich. Und wie hoch ist dieses Budget, David?
Das kann ich dir leider nicht sagen. Man muss auch ein paar Geheimnisse für sich behalten. Aber tatsächlich helfen solche Budgets eben, die Ausgaben besser zu begrenzen. Und ich glaube, wir haben alle irgendeine finanzielle Schwachstelle, sage ich mal. Bei uns beiden ist es halt der Kaffee, aber es könnte auch irgendwas anderes sein.
Ja, das stimmt. Bei Finanzguru bekommst du auf jeden Fall auch noch zusätzlich Finanztipps, um eben beispielsweise bestimmte Ausgaben wie den Kaffeekonsum zu überblicken. Mhm. Also es gibt quasi intelligente Budgetvorschläge, die dir einfach helfen. Du kannst dir genau anzeigen lassen außerdem, wie viel Geld dir bis zum Monatsende bleibt.
Das alles wird aufaddiert und gegengerechnet dann. Und das trifft natürlich auch auf die wirklich wichtigen großen Ausgaben zu, also nicht nur auf den Kaffee. Auf der App Finanzguru kann man zusätzlich auch das eigene Kaufverhalten analysieren, um dann zukünftige Veränderungen zu planen oder eben bequem einzusehen. Das Ganze funktioniert so, du lädst die App runter, verknüpfst dein Konto und auf dem Homescreen klickst du dann auf dein Profil oben rechts und kannst dort den Gutscheincode eingeben. Und der ist, das ist ganz einfach, His2Go. Und damit kannst du als Neukundin und Neukunde Finanzguru Plus 3 Monate lang kostenlos nutzen. Also nochmal der Code His2Go, so wie der beste Geschichtspodcast.
So ist es. Die Soldaten, Polizisten und Milizen der Inter Ahamwe, die morden jetzt ab dem 7. April 100 Tage lang im ganzen Land. Viele Tutsi können nirgendwo Sicherheit finden. Sie sind nicht vorbereitet, sie sind nicht vorgewarnt. Wenn sie draußen unterwegs sind, werden sie jetzt sofort an Straßensperren aufgehalten, die überall im Land errichtet werden, weil sie eben so gut vorbereitet sind, die Mörder. An diesen Straßenstellen müssen sie ihren Ausweis vorzeigen. Und wer dort unter Ethnie Tutsi stehen hat, wird auf der Stelle getötet. Viele Opfer werden auch in ihren eigenen Häusern ermordet, oft von ihren Nachbarn und Bekannten, denn die wissen genau, wer Tutsi ist und wer nicht. Und es werden auch vorbereitete Listen ausgegeben. Ausgehend von diesen Listen werden die Tutsi aussortiert, werden ihre Häuser aufgesucht und sie werden umgebracht. In den Dörfern und Städten flüchten sie sich häufig in öffentliche Gebäude wie Schulen, Klöster, Stadien, Kirchen. Sie waren nämlich früher, das sagen alle Überlebenden, immer sicher gewesen in einem Gotteshaus. Also alle Seiten hatten diesen heiligen Boden immer respektiert, weil Hutu wie Tutsi christlich waren. Jetzt sind aber all diese Werte und Regeln, alle sozialen Konventionen, jede Menschlichkeit außer Kraft gesetzt. Und gerade die Kirchen sind kein sicherer Ort mehr, sondern sie werden zur Falle. Sie werden tatsächlich zu den Schauplätzen der schlimmsten Massaker in diesem Genozid. So wie im Intro ich es gesagt habe, so wie in Niamata, in dieser Stadt und in den umliegenden Hügeln. Dort und auch in den Sümpfen um diese Hügel finden einige der schwersten Massaker statt. Das Töten beginnt hier am 10. April, als die Inter Ahamwe losziehen, um Jagd auf Tutsi zu machen. Also die speziell ausgebildeten Milizen, die hierarchisch strukturiert sind, die organisiert sind und die diesen Genozid anführen. Und ihnen schließen sich immer mehr Leute an.
Ja, und das sind junge Menschen, oder?
Das sind zum Großteil junge Menschen. Ja. Nicht nur, aber ja, ich habe einige Statistiken gelesen. Es sind oft Menschen zwischen 16 und 25 und in ganz überwiegender Zahl auch Männer. Ja. Es gibt durchaus auch Frauen, die an diesem Genozid teilnehmen, aber die überwiegende Arbeit verrichten junge Männer. Mhm. Arbeit sage ich deswegen, weil sie das selber so nennen. Also das ist ihr grausamer Begriff als Euphemismus für dieses Morden. Wir berichten jetzt auch mal von einer ersten Quelle. Das ist nämlich Cassius Nyonsaba. Er ist als kleiner Junge genau an diesem Ort und es gibt überall im Land, sagen wir mal, Punkte, an denen besonders große Massaker begangen werden. Wir schauen jetzt stellvertretend auf dieses Dorf oder diese Kleinstadt Niamata und schauen uns einige der Augenzeugen an, die überleben, was sie berichten. Cassius Nyonsaba flüchtet sich mit ungefähr 5.000 oder nach anderen Quellen auch bis zu 10.000 anderen Tutsi in die Pfarrkirche in Niamata, kurz nachdem der Genozid beginnt und sie das mitbekommen, dass jetzt überall auf den Straßen Tutsi ermordet werden. Er wird fast selber schon getötet, aber er kann mit vielen anderen dorthin fliehen und sie sind sich ja sicher, dass sie in diesem Gotteshaus nicht angegriffen werden, weil das immer respektiert wurde. Aber 2 Tage nachdem sie dort ankommen, kommen die Mörder dann auch dorthin. Und Cassius Nyonsaba wird wenige Jahre später interviewt und er berichtet Folgendes über das Massaker. Zitat. Die Inter Ahamwe kamen mittags unter Gesängen herangezogen, haben Handgranaten in die Kirchen geworfen, die Gitter herausgerissen, sich in die Kirche gestürzt und sie sind daran gegangen, die Leute mit Buschmessern und Speeren in Stücke zu hauen. Sie trugen Maniokblätter in den Haaren, sie schrien aus Leibeskräften und sie lachten aus vollem Hals. Sie schlugen wahllos zu, zerfleischten, was in ihre Reichweite gelangte. An den Leuten, die nicht in ihrem eigenen Blut lagen, troff das der anderen herunter, es war alles eins. Sie haben sich in ihr Sterben gefügt und nicht einmal mehr dagegen aufbegehrt. Es herrschte gleichzeitig wilder Schlachtenlärm und tiefe Stille. Etwa um die Mitte des Nachmittags haben die Inter Ahamwe die Kleinkinder vor der Tür verbrannt. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie diese sich bei lebendigem Leib in den Flammen wandten. Es roch stark nach verbranntem Fleisch und Petroleum. In dieser Kirche werden im Prinzip alle, die dort sind, ermordet. Wahllos, abgeschlachtet, verbrannt. Einige überleben und tatsächlich ist Cassius Nyonsaba einer davon. Er erleidet eine heftige Kopfverletzung, wird wahrscheinlich für tot gehalten und kann mit ein paar anderen Jungen aus der Kirche fliehen, während das Gemetzel dort 2 Tage andauert. 2 Tage, in denen immer wieder gemordet wird. Alle, die fast tot sind, nochmals zerhackt werden, buchstäblich mit den Macheten.
Und es ist damit wahrscheinlich einer von ganz wenigen, der ja so einen Schauerplatz überlebt, denn ein überwiegender Großteil wird es ja nicht überleben. Also nur die meisten, die das überleben, sind eigentlich im Exil, also oder vermutlich im Exil, also Tutsi meine ich jetzt.
Ja.
Und ja, also schauerliche Zustände, die du sehr eindrücklich beschrieben hast.
Ja, und Cassius ist noch nicht in Sicherheit. Also er flieht und versucht sich jetzt mit den anderen im Buschland zu verstecken, in den Büschen dort in der Umgebung. Aber sie werden auch dort gefunden, weil diese Mörderbanden die Gegend umkämmen, gerade auf der Suche nach Überlebenden. Einer der Mörder trifft ihn am Kopf mit einer Machete und er wird für tot gehalten und überlebt deswegen aber nur ganz knapp mit einer schweren Kopfverwundung und auch nur deswegen, weil eine Tutsi-Frau ihn jetzt findet und wieder gesund pflegt. Sie bringt ihm heilende Kräuter, sie versteckt ihn und sobald es dunkel wird und sie sich wirklich auch einigermaßen bewegen kann, weil die Mörder dann sozusagen Pause machen, dann bringt sie ihm Wasser und Essen. Und dank ihrer Hilfe kann Cassius überleben, aber seine Retterin bezahlt selbst mit ihrem Leben dafür. Denn sie hat einen Mann, der Hutu ist, ein Hutu-Beamter. Und als ihr Mann erfährt, dass sie sich um ein Tutsi-Kind kümmert, bringt er sie an einen See in der Nähe und erschlägt sie mit der Machete, mit eigener Hand. Also wir kennen noch nicht mal ihren Namen als eine der Retterinnen.
Ja.
Der Mörder wird später übrigens in den Kongo fliehen und nie bestraft werden. Er verschwindet dort. Und diese Kirche in Nyamata, wo Cassius entkommen konnte und wo 10.000 oder mindestens 5.000 Tutsi getötet wurden, die wurde in eine Gedenkstätte umgewandelt in den Genozid und wurde sozusagen so belassen. Also man kann noch heute die Löcher in den Wänden sehen, als die hinter Ahamwe eingebrochen sind, die Granaten, die dorthin geworfen wurden, die Einschusslöcher und auch immer noch Blut, das noch heute zu sehen ist. Aber auch an anderen Schulen, Kirchen, öffentlichen Gebäuden finden unter anderem die schlimmsten Massaker statt, weil es eben Orte sind, zu denen zum Teil gezielt auch die Tutsi getrieben werden, weil sie dort besonders einfach getötet werden können. Auf der anderen Seite suchen sie sozusagen Schutz in der Masse und an öffentlichen Gebäuden und eben auf dem heiligen Boden. Und wie gesagt, hier ist es teilweise auch so, dass französische Soldaten dort stationiert sind, die dann nach einiger Zeit verschwinden. Hm. Also den Tutsi nicht helfen können oder wollen sie dem Tod überlassen. Es gibt auch Orte oder Stützpunkte, wo internationales Personal und auch Soldaten noch stationiert sind und wo Tutsi auch Schutz bekommen in einigen Fällen, aber das sind wenige. Teilweise belagern die Inter-Ahamwe diese Gebäude auch, wenn sie die Tutsi dorthin getrieben haben. Nach einigen Tagen greifen sie dann an und töten alle, die sie dort finden. Das heißt, Tag für Tag gehen die Inter-Ahamwe auch in Gruppen von organisierten Bürgern auf die Jagd, wie sie es nennen. Sie haben Listen, an denen sie sich orientieren können. Sie kennen die Tutsi in ihrer Umgebung. Und in der Radiostation der Offiziellen, dem RTLM, hören sie jeden Tag aufs Neue den Aufruf zum Morden, begleitet von Musik. Also sie beschreiben das so, dass sie aufstehen, sich mit ihrer Gruppe treffen, zum Teil mit ihren Freunden, diesen Radiosender hören, der sie zum Mord aufruft. Sie singen Lieder, teilweise um sich zu motivieren, ermutigen sich gegenseitig und dann gehen sie los und versuchen, so viele Tutsi wie möglich zu töten. An einem Tag, dann gehen sie ins Bett. Teilweise feiern sie, trinken, reden und am nächsten Morgen tun sie dasselbe wieder. Sie sollen dann die Kakerlaken ausrotten, das sagt der Radiosender. Sie sollen die großen Bäume fällen, denn so werden die Tutsi bezeichnet, weil sie angeblich größer sein sollen als Hutu oder etwas anders aussehen. Dabei ist das alles andere als klar. Und was jetzt hier getan wird, ist, dass oftmals, auch wenn nicht klar ist, ob jemand Tutsi ist, spontan entschieden wird. Das heißt, es entscheiden manchmal persönliche Fäden oder auch einfach nur ein spontaner Eindruck. Denn natürlich ist die Realität so, dass die Gesellschaft unterschiedliche Körpergröße hat. Und auch wenn einige der Meinung sind, dass die Tutsi besonders groß sind, gibt es natürlich auch Hutu, die besonders groß sind. Das heißt, es wird oft einfach willkürlich entschieden. Es werden Leute umgebracht, die angeblich aussehen wie Tutsi. Ihnen wird nachgesagt, lange Gliedmaßen, lange Muskeln zu haben beispielsweise, dass sie insgesamt schöner wären, intelligenter wären oder aussehen würden. Und wir hören daraus auch die rassistische Propaganda der Kolonialzeit.
Absolut. Und eben diese Rassenidee ist doch absolut und vollkommen präsent.
Also. Und tatsächlich sagen bis heute manche, dass es so sei, dass die Tutsi wirklich größer wären. Andere, aber auch die Täter selber, sagen, dass es völliger Quatsch ist. Und auch in der wissenschaftlichen Literatur habe ich die Aussage gefunden, dass die Tutsi leicht zu erkennen wären, weil sie größer seien.
Ja,
finde ich sehr problematisch.
Ja, also ich könnte mir vorstellen.
Ich wäre vorsichtig.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht im Durchschnitt so ist, weil man sagt, es gab ein Kastensystem, dann haben Tutsi vielleicht auch eher innerhalb ihrer Kaste Umgang gepflegt.
Ja.
Und dann kann sich das sozusagen daraus entwickelt haben, dass eben dort die Menschen größer waren. Aber gerade wenn ich versuche, das zu erklären, merke ich eigentlich, wie dämlich das vermutlich ist. Aber es
richtig.
Vielleicht gibt es Minimalunterschiede im Durchschnitt.
Ja.
Aber selbst wenn, ist es,
genau,
also macht das eigentlich keinen Sinn.
Es wird also von den Mördern Teil. Eben herangezogen, ja. Um nochmal einen Grund zu haben. Aber wenn wir das auf eine breite Bevölkerung anwenden, heißt es, dass es einfach nicht sagbar ist, wer besonders groß ist.
Dann ist es entscheidend.
Wer besonders aussieht. Die Bevölkerung hat sich die ganze Zeit vermischt. Ja, es gab die ganze Zeit Mischehen. Es gibt hier keine Leute, meiner Meinung nach, die besonders wie Tutsi aussehen. Es gibt welche, die groß sind, aber in den allermeisten Fällen werden die Mörder spontan entschieden haben, wen sie für Tutsi halten, wenn sie es nicht sowieso wussten. Mhm. Also ich wäre sehr vorsichtig, das ist jetzt meine eigene Meinung, hier wirklich zu sagen, dass es äußerliche Unterschiede gab zwischen der einen Gruppe und der anderen. Es ist ein bisschen umstritten, aber ich persönlich finde, wenn man darüber nachdenkt, macht das Ganze keinen Sinn, und ich finde es auch problematisch, das so zu sagen, ja. Um das nochmal kurz anzusprechen. Wir haben auch eine weitere Überlebende aus derselben Region, die auch noch zu Wort kommen soll. Das ist Jeanette Ayin-Kamille. Sie ist eine Teenagerin zu dieser Zeit mit einer großen Familie, 7 Brüder und 2 Schwestern. Auch sie wohnen in Niatama, was wir uns jetzt, wie gesagt, hier stellvertretend anschauen. Und ihr Vater und all ihre Brüder werden gleich zu Beginn ermordet. Jeanette kann mit ihrer Mutter und mit ihren kleinen Schwestern aus dem Dorf fliehen und sie verstecken sich in den Sümpfen, wie viele Tutsi. Und die Sümpfe dort in der Region werden, kann man fast sagen, stellvertretend eigentlich zu dem Bild, was das Grauen wirklich veranschaulicht. Denn die Mörder der Interahamwe, die wissen, dass sie in den Sümpfen sind. Die bekommen das mit und alle Tutsi, die sie finden, bringen sie um. Jeanette beschreibt auch mit eigenen Worten das unvorstellbare Grauen, was sich hier in diesen Sümpfen abspielt. Deswegen auch hier nochmal eine Warnung vor dem folgenden Zitat. Tagsüber lagen wir zwischen Schlangen und Mücken flach im Schlamm, um den Angriffen der Interahamwe zu entgehen. Nachts irrten wir zwischen verlassenen Häusern umher, um in den Gärten etwas zu essen zu finden. Da wir uns von dem ernährten, was uns in die Hände fiel, traten viele Fälle von Durchfall auf. Zum Glück aber schienen uns dieses Mal die üblichen Krankheiten Malaria und Sumpffieber zu meiden. Wir wussten nichts über das Leben draußen, außer dass die Tutsi in den Dörfern niedergemetzelt wurden und wir alle demnächst sterben müssten. Wir hatten die Angewohnheit, uns in kleinen Gruppen zu verstecken. Eines Tages haben die Interahamwe Mama unter den Papyrusstauden aufgespürt. Sie ist aufgestanden und hat ihnen Geld angeboten, damit sie nur mit einem einzigen Hieb töten. Sie haben ihr die Kleider vom Leib gerissen, um an das Geld zu kommen, das sie unter ihrem Panje, das ist ein Gewand, festgebunden hatte. Erst haben sie ihr die beiden Arme abgeschlagen und dann die beiden Beine. Jeanette liegt währenddessen nicht weit entfernt von ihrer Mutter und hört das alles. Sie muss trotzdem dort liegen bleiben und erst als die Mörder weg sind, kann sie nachsehen, findet ihre Mutter unvorstellbar grausam verstümmelt vor. Ihre kleinen Schwestern lagen bei ihrer Mutter und wurden verletzt, aber leben noch. Und die Mutter stirbt jetzt über die nächsten Tage und niemand kann ihr mehr helfen. Jeanette kann sich nicht einmal um sie kümmern, weil die Gefahr immer noch zu groß ist, entdeckt zu werden. Denn die Hutu-Mörder, die Interahamwe, kommen oft wieder, um ihre Opfer dann final zu erledigen. Das Blutbad geht weiter, einen Monat lang in dieser Region. Nachts schleichen sich die Überlebenden und Verletzten aus dem Sumpf, um zu schlafen, vielleicht irgendetwas zu essen, und früh morgens schleichen sie wieder zurück, legen sich wieder in den Sumpf, um sich erneut zu tarnen, und stolpern quasi überall über Leichen, entdecken überall die Leichen derer, die entdeckt wurden von der Interahamwe. Jeanette und ihre Schwestern werden zum Glück nicht noch einmal entdeckt und sie überleben knapp. Eine andere Person, die überlebt, ist Francine Nyetegeka. Sie überlebt nur durch Zufall, wie sie später erzählt. Eines Tages wurde ich in meinem Versteck in einem Wasserloch geschnappt. An dem Morgen hatte ich mich mit einer alten Frau, die ich kannte, versteckt. Wir hockten schweigend im Wasser. Die Mörder haben sie als Erste aufgespürt und vor meinen Augen zerstückelt. Sie haben sich noch nicht einmal die Mühe gemacht, sie dazu aus dem Wasser zu zerren. Dann haben sie sorgfältig das umliegende Gebüsch abgesucht, denn sie wussten, dass sich eine Frau nie allein versteckt, und sie haben mich gefunden. Ich hielt mein Kind in den Arm, sie haben es gleich totgeschlagen. Ich habe gebettelt, aufs feste Gras klettern zu dürfen, um nicht in dem ekligen Gemisch von dreckigem Schlamm und Blut, in dem schon die Leiche der Frau schwamm, zu sterben. Die Männer waren zu zweit, von ihren Gesichtern hat sich mir jeder Zug haargenau eingeprägt. Sie haben mich unter die Papyrusstauden geschleift und mit einem einzigen Keulenschlag auf die Stirn niedergestreckt. Den Hals haben sie mir nicht durchgeschnitten. Oft ließen sie die Verwundeten im Schlamm liegen und kamen erst ein oder zwei Tage später wieder, um sie ganz zu töten. Was mich angeht, so glaube ich, dass sie einfach vergessen haben, noch einmal vorbeizukommen. Deswegen haben sie ihre Arbeit nicht vollendet. Francine wird also überleben. Mhm. Sie wird gefunden und versorgt und muss sich dann noch weitere Wochen im Sumpf verstecken, aber sie überlebt. So geht es überall im Land weiter, nicht nur in den Sümpfen. Also wir haben ganz viele verschiedene Situationen, in denen Tutsi sich teilweise verstecken können, teilweise nicht, teilweise gefunden werden. Manche begehen auch Suizid in dieser Zeit, weil sie das tägliche Überlebenskämpfen, täglichen Kampf nicht aushalten. Sie werden überall verfolgt, sie sind nirgendwo sicher, also sie haben keine Minute, wo sie sich eigentlich sicher fühlen können. Und währenddessen geht 3 Monate lang für die Mörder, für die Interahamwe und auch für die einfache Bevölkerung, die dabei mitmacht, das Morden als ja mehr und mehr Tageswerk eigentlich weiter. Sie gewöhnen sich immer mehr daran, sie organisieren sich immer effizienter und sie machen Tag für Tag weiter. Es hört also nie auf, bis zu dem Zeitpunkt, als eben eine Gruppe von außen diesen Genozid beenden kann. Und das ist eben die Armee der Tutsi, die Soldaten der RPF. Die Überlebenden kauern immer noch in den Sümpfen und wissen nichts von allem, was in der Außenwelt passiert, als auf einmal tatsächlich Leute sie anrufen und sagen, sie können rauskommen, sie sind gerettet. Viele trauen sich nicht, dem Folge zu leisten, weil sie auch jetzt, nach all dem, was passiert ist, einfach nicht glauben können, dass hier jemand etwas Gutes sozusagen möchte. Ja. Sie glauben, es ist eine weitere List der Interahamwe. Das heißt, sie liegen zum Teil noch Stunden in diesem Sumpf, bis ihnen klar wird, dass es tatsächlich vorbei ist.
Ja. Und man muss sich vorstellen, dass das Ganze dann, dieser Genozid, wie lange dauert oder wann kommt dann die Tutsi-Armee?
100 Tage.
100 Tage.
Oder 3 Monate. Ja. Also beides sagt man oft ungefähr. Also es sind nicht ganz 100 Tage, etwas mehr. Ungefähr 3 Monate, ungefähr 100 Tage.
Ja. Ja, also das ist dann für diejenigen, die sich da verstecken, die dem diesem Wüten entgehen wollen, natürlich eine absolute Ewigkeit.
Genau.
Also du bist ja nachts wie tagsüber, du kannst ja nicht schlafen, du bist
natürlich
eigentlich ständig davon abhängig, dass du nicht gefunden wirst, musst um dein Leben kämpfen.
Genau, viele fliehen immer weiter, sie wissen, es ist nirgendwo sicher. Viele machen die Erfahrung, so wie die Frau, die Cassius geholfen hat, dass selbst wenn sie sich jemandem anvertrauen, diese Person sie ausliefern kann, diese Person sie ermorden kann, das Ganze weitergibt, man kann niemandem vertrauen. Es gibt natürlich Hutu, die Tutsi helfen, aber du weißt nicht, wer das ist. Viele Hutu verraten sofort Leute an die Interahamwe. Das heißt, die Situation ist unvorstellbar. Ja. Es gibt kaum zu essen, es gibt kaum zu trinken. Viele Tutsi sind schon verwundet und müssen sich trotzdem weiter verstecken. Sie haben keine medizinische Versorgung. Sie liegen neben den Leichen ihrer Mitmenschen. Und zum Teil werden sie eben auch von den eigenen Nachbarn, von Freunden, zum Teil von Familienmitgliedern, Ehemännern ermordet.
Ja,
und das alles in 3 Monaten. Also in 3 Monaten 800.000 in kürzester Zeit. Dadurch, dass so viele Hutu mitmachen mit diesen Interahamwe.
Ja. Und viele werden wahrscheinlich auch zu so einer Entscheidung dann gezwungen, wenn dann sozusagen ihre Familie auf dem Spiel steht und dann passiert genau das auch, dass sie dann Nachbarn verraten, vielleicht andere Familienmitglieder.
Darüber werden wir gleich
noch sprechen. Weiteren Verwandtschaftsgrad,
was das angeht.
Ja, traumatisch für die allermeisten Menschen dort.
Absolut.
Auch für die Täter wahrscheinlich im Nachhinein. Aber
auf eine andere Art sicherlich.
Ja,
auch darüber sprechen wir noch. Jetzt, nachdem diese 3 Monate oder 100 Tage des Mordens vorbei sind, sind ungefähr 75% der Tutsi in Ruanda tot. In vielen Orten 4 von 5. Also 1/5 kann überleben und entkommen oder eben insgesamt 25%. Ja. Viele tausende Hutu, die moderat sind, die geholfen haben oder teilweise auch nicht mitgemacht haben, sind ebenfalls tot. Und für die Überlebenden bleibt in vielen Fällen überhaupt nichts. Ja, weder ihr Haus noch ihre Gemeinde. Viele haben ihre gesamte Familie verloren. Sie haben nichts mehr außer ihrem nackten Leben. Für viele sind beinahe alle tot, die sie kannten, so wie für Esther Mujawayo. Ihr bleiben nur ihre 2 kleinen Töchter. Alle ihre anderen Verwandten werden ermordet. Mein Vater, sagt sie, den sie vertilgt, vernichtet haben. Genau wie meine Mutter, wie über 20 meiner Tanten und Onkel, wie mein Mann Innocent, mein Schwiegervater, meine Schwiegermutter, meine beiden Schwägerinnen, meine 4 Schwäger und meine Schwester Stephanie, ihren Mann, ihre 3 Kinder und meine 2. Schwester Rachel, deren Mann. Und ich erzähle nicht weiter. Der April 1994 war der Monat der Vernichtung, das ist alles. So fasst sie zusammen, was sie verloren hat, in ihren eigenen Worten. Und wir fassen auch nochmal zusammen. Der Genozid war bestens vorbereitet. Allein in der Hauptstadt Kigali ermordet die Präsidentengarde in den ersten 36 Stunden nach diesem Attentat alle primären Ziele auf ihrer Tötungsliste. Also erstmal alle wichtigen Hutu-Moderaten oder eben Tutsi-Beamten oder Politiker. Die meisten Morde werden danach dann durch die Milizen verübt. Das sind einfache Bürger, die militärisches Training bekommen haben. Teilweise auch durch Frankreich. Und die Milizen haben überall im Land Todesschwadronen gebildet, unterstützt von den Armeen des Regimes und von der lokalen Gendarmerie. Wo sie hingegangen sind und wie sie vorgingen, das wurde angeleitet von Zivilbeamten und von der Hutu-Übergangsregierung, weil ja die eigentliche Interimspräsidentin ermordet worden war. Und besonders lokal war das Ganze leider oder erschreckenderweise sehr, sehr effizient organisiert. Also es war der lokale Bürgermeister, der Gemeindevorsteher, der Präfekt, die hier die Führungsrolle übernommen haben, die diese Listen ausgegeben haben, die die Mordkommandos aufgestellt haben. Und die natürlich auch genau wussten, wer Tutsi ist und wer nicht. Ganz abgesehen davon, dass oft eben die eigenen Nachbarn auch in diesen Gruppen waren und dann zu ihren Tutsi-Nachbarn kamen und sie umgebracht haben.
Also es gab einfach keine einflussreichen Politiker, die Ämter inne hatten, die gemäßigt waren oder die zumindest nicht sich beteiligen wollten.
Sie waren tot. Ja.
Also oder waren dann sogar tot.
Sie wurden gezielt ermordet. Man wusste das, wer gemäßigt ist. Es gibt natürlich Fälle, in denen geholfen wird, auch einflussreichere Fälle. Eines der bekanntesten ist dieses Hotel Rwanda, wo viele, viele Menschen, auch die Esther, von der wir gerade ein Zitat gehört haben, gerettet werden können. Auch sie kommt dorthin. Es gibt viele Fälle, wo geholfen wird, aber es gibt so viele mehr Fälle, wo Nachbarn ermorden. Teilweise ein Bruder ermordet wird, weil er aussieht wie ein Tutsi, der andere nicht, wo Leute ihre eigenen Verwandten töten, auch ihre Kinder. Manche werden gezwungen, das zu tun, andere tun es aus Überzeugung. Also es ist eigentlich unmöglich, hier irgendwie Bilanz zu ziehen. Es ist einfach unvorstellbar. Wir reden gleich noch über die Motivation, wie man das vielleicht irgendwie erklären kann. Aber durch diese Aufteilung, das wollte ich eben nochmal betonen, weil die ruandische Gesellschaft auch generell sehr stark sozial und hierarchisch gegliedert war, mit einer zentralisierten Führung, lokal und auch national, überregional. Deswegen konnten diese Morde so furchtbar effizient organisiert werden. Tag für Tag, Monat für Monat. Das heißt, die zivilen Beamten vor Ort, die haben ganz konkret die lokale Hutu-Bevölkerung immer wieder aufgerufen, jeden Tag aufs Neue an die Arbeit zu gehen, wie sie es gesagt haben. Also diese sogenannte Arbeit, das Massakrieren aller Tutsi in ihrer Gemeinde war das Ziel. Manche sagen später, auch Täter, die interviewt wurden, dass sie es teilweise nur deswegen nicht geschafft haben, weil sie irgendwann müde geworden sind und nicht mehr töten wollten, weil es ihnen zu anstrengend war. Und sie dann einfach Tutsi nicht mehr verfolgt haben. Sonst hätte es auch sein können, dass nicht nur 4 von 5, sondern wirklich 100% der Tutsi an manchen Orten ermordet worden wäre. Also sie hätten sogar noch mehr morden können, sagen sie selbst. Und wie viele Menschen sich an diesen Morden beteiligt haben? Wie gesagt, überwiegend Männer, aber durchaus auch immer wieder Frauen. Das ist aber sehr umstritten. Das heißt wirklich umstritten. Es gibt einige Schätzungen von 10.000. 100.000 ist vielleicht die realistische Schätzung, würde ich sagen. Aber die heutige Regierung von Ruanda spricht sogar von 3 Millionen Tätern und Täterinnen. Also geht ganz weit auseinander. Das Schwierige ist eben zu sagen, da sich ja ganz große Teile der Bevölkerung beteiligt haben, wer das jetzt war in einem bestimmten Dorf.
Wer ist der Täter? Ist es nur derjenige, der zuschlägt, oder ist es auch derjenige, der denunziert?
Auch ein sehr wichtiger Punkt. Wann zählt man jemanden als Täter? Ja, natürlich sind auch bei weitem nicht alle Täter bekannt. Und viele sind geflohen in einem Exil. Das heißt, es ist fast unmöglich, das wirklich sagen zu können, wie viele das waren. Es waren aber eben ganz, ganz, ganz viele. Das macht diesen Genozid auch besonders. Es war aber eben auch zentral die Hutu-Regierung, die Hutu-Elite und dieser kleine Kreis an Hutu-Extremisten als die Köpfe dahinter. Das ist schon wichtig. Also das war einmal die antreibende Kraft, die politische Kraft, auch die dem Ganzen den Boden bereitet hat durch die gezielte Propaganda, durch das Training der Milizen. Und diese Milizen, die berüchtigten Inter-Ahamwe und die Soldaten auch, die haben dann aktiv, die waren sozusagen die Leute, die wirklich das Morden begangen haben, die allermeisten Morde. Viele haben eben dabei aber mitgemacht. Nicht alle, aber schon sehr, sehr viele. Und das macht auch die Gesellschaft bis heute natürlich sehr, sehr kompliziert bei der Aufarbeitung. Ja, dass ganz, ganz viele Nachbarn, Freunde hier mitgemacht haben. Dazu müssen wir also auch noch kommen. Fragen wir uns jetzt also, wie endet dann tatsächlich das Morden? Wir haben es ja schon angedeutet. Zunächst mal, das müssen wir auch noch sagen, können im Juni eigentlich diese Morde und der offensichtlich stattfindende Genozid international nicht länger ignoriert werden. Frankreich, am Anfang eben auf der Seite der Hutu-Regierung, Frankreich initiiert jetzt die sogenannte Opération Turquoise mit der Unterstützung des UN-Sicherheitsrates. Sie wollen jetzt einen Rettungskorridor schaffen nach Südwesten, Aber diese Operation wird zum Desaster. Statt den Tutsi Schutz zu bieten, ermöglicht es dieser Korridor jetzt den Mördern der Inter-Ahamwe, sich in Sicherheit zu bringen vor der herannahenden RPF. Mhm. Dieser Korridor ist eben international gesichert. Ja, das heißt, die RPF geht natürlich nicht gegen die UNO-Truppen vor oder die UN. Das heißt, viele Täter können sich dort verstecken und gleichzeitig die Massaker fortführen, geschützt durch die internationale Gemeinschaft, die nicht ganz im Bilde ist, was hier eigentlich vorgeht. Gleichzeitig können viele Täter durch diesen Korridor in den Kongo, damals Zaire, entkommen. Und in den Lagern, die sich dort bilden, verüben sie zum Teil auch weitere Massaker. Das Morden endet dann letztlich nach ca. 100 Tagen. Am 4. Juli nimmt die RPF Kigali ein, die Hauptstadt. Zwei Wochen später dann auch erst die restlichen Gebiete, wo zum Teil immer noch weiter gemordet wird. Also natürlich in unterschiedlichen Teilen des Landes dauert das Morden unterschiedlich lang, beginnt an unterschiedlichen Zeitpunkten. Teilweise in der Nacht des Attentats, teilweise auch erst später und es geht noch ganz lange weiter. Und jetzt wird eben erst den Überlebenden klar, dass es wirklich vorbei sein könnte. Und die Bilanz, die wir erst Jahre später ziehen können, die Zahl der Opfer wird letztendlich auf ca. 800.000 bis 1 Million Tutsi geschätzt. Die Zahl 800.000 überwiegt in den meisten Schätzungen und auch 200.000 ermordete Hutu. Viele eben Moderate, ja, dann, weil sie unterstützen, schützen wollen, ermordet werden. Viele aber auch einfach, weil die Gelegenheit sich dafür bietet. Jemand seinen Nachbarn loswerden möchte, Hutu einander töten und ganz oft eben, weil die Frage, wer Tutsi ist, wie gesagt, entlang angeblich vorherrschender ethnischer Muster oder des Äußeren gemacht wird. Das heißt, 200.000 Hutu werden hier auch ermordet.
Auch in diesen 100 Tagen.
In diesen 100 Tagen. Dazu kommt auch noch eine Zahl von Hutu, die durch die Wiedereroberung getötet wird. Denn auch die RPF, die jetzt kommt, die verursachen zum Teil auch wieder Massaker oder verüben Massaker. Die sind also in dieser Zahl auch noch gar nicht drin. Das heißt, insgesamt müssen wir mindestens von 1 Million Opfern sprechen. Tutsi und Hutu. Und auch die kleinere Gruppe der Twa, auch von denen fallen viele den Hutu zum Opfer, auch wenn sie nicht das primäre Ziel sind. Sie werden trotzdem ermordet. Es können auch deutlich mehr Opfer gewesen sein. Das muss man auch noch sagen. Das können wir abschließend noch nicht beurteilen, denn es ist eben erst genau 30 Jahre her, dieser Genozid. Und damit kommen wir jetzt zum Ende noch zu einer wahnsinnig schweren Frage, nämlich ob wir diesen Genozid irgendwie einordnen oder vielleicht zumindest ansatzweise erklären können. Also zunächst mal ist es wahrscheinlich sinnlos, ein Genozid mit dem anderen zu vergleichen, andere Gewalttaten auch mit dem Holocaust zu vergleichen, aber diese Vergleiche drängen sich, das merkt man vielleicht, dass du es auch gedacht hast, drängen sich eigentlich schon auch auf. Also es ist irgendwie auch schwierig, nicht daran zu denken. Es gibt auch ganze Bücher, zum Beispiel der Literaturwissenschaftler Robert Stockhammer hat eigens ein Buch zum Vergleich des Genozids Holocaust und in Ruanda geschrieben.
Oh, da würden viele schon das kritisieren, dass das überhaupt passiert, dieser Vergleich.
Ja, aber es ist vielleicht wichtig, das darüber auch nachzudenken. Ja,
und dass wir darüber sprechen.
Wir darüber sprechen. Ich denke, dieser Vergleich ist schwierig. Also wir müssen hier nicht anstellen. Einige Aspekte, da sind die Parallelen klar. Insgesamt einen Genozid mit dem anderen zu vergleichen, bringt nichts, denke ich. Man kann unmöglich sagen, ob ein Genozid besonders schlimm oder groß oder unmenschlich ist, weil es in jedem Fall, es ist ein unermessliches, kaum vorstellbares Grauen. So oder so. Trotzdem, sagt man wohl in der Forschung, unterscheidet sich der Genozid in Ruanda in zwei Punkten von anderen Genoziden. Das heißt, diese Punkte wollen wir schon ansprechen. Und darauf hat auch unsere Frage gezielt gehabt. Und es ist jetzt auch klar geworden, Victor, du hast recht. Der eine Punkt ist die großflächige Beteiligung der Bevölkerung an den Morden. Das finden wir bei anderen Genoziden des 20. Jahrhunderts nicht in dieser Größenordnung, nicht in dieser Form. Dass Nachbarn einander töten, langjährige Freundschaften nichts bedeuten und sogar Familienangehörige sich ermorden, Verheiratete, teilweise gezwungen, aber oft auch nicht. Das ist ja fast einzigartig.
Ja, also in dieser Anzahl auch.
In dieser Anzahl. Das gibt es natürlich auch sonst, aber in dieser Anzahl sagt man, es ist einzigartig. Der zweite Aspekt, der oft genannt wird, ist das extreme Niveau der direkten Gewalt und der Brutalität. Ich würde vielleicht auch hier hinzufügen, in dieser Größenordnung. Dass also Hunderttausende, vielleicht sogar 1 Million Menschen aus nächster Nähe, während ihnen ihre Täter in die Augen schauen, mit Waffen buchstäblich in Stücke gehackt werden. Mit Speeren, mit Keulen, vor allem mit Macheten, also dem Farmwerkzeug dieser Bevölkerung, mit dem sie gut umgehen können, das alle haben, das jetzt hier aktiv benutzt wird und dass die Opfer dadurch auf unvorstellbar grausame Weise verstümmelt, wirklich zerhackt werden und sie sterben dadurch einen besonders langsamen und qualvollen Tod, teilweise über Stunden, teilweise über Tage, den man sich ja wirklich wohl nicht grausamer vorstellen kann. Das ist auch tatsächlich besonders hier bei diesem Genozid. Ein anderer weiterer Aspekt ist auch die extensive sexuelle Gewalt. Also vermutlich werden Hunderttausende Frauen und Mädchen vergewaltigt. Und diese Strategie wird ganz bewusst auch eingesetzt von der Inter Ahamwe. Es gibt viele Quellen, die darüber reden. Mhm. Die Frauen und Mädchen werden gezielt vergewaltigt und rund 50% aller Frauen und Mädchen, die überlebt haben, wurden vergewaltigt. Mindestens. Das war also die gezielte Strategie, auch als Teil des Genozids. Und von der UN wurde das auch als Bestandteil eines Genozids erstmals anerkannt, hier in Ruanda, diese Vergewaltigung auch einzusetzen. Das heißt, wenn wir auch nochmal über die Definition reden wollen, es handelt sich also um einen Genozid, denn der Plan war, eine Gruppe aufgrund einer Zugehörigkeit, aufgrund einer Eigenschaft gezielt auszurotten. Das kann, oft ist es Ethnizität, Religion, ein Merkmal. In diesem Fall ist es eben eine wahrgenommene Ethnizität, die den Tutsi zugeschrieben wird. Und dabei ist es letztlich egal, ob diese Eigenschaft eigentlich existiert oder nicht, sondern sie ist eben der Motivationsgrund. Das heißt, die Mörder haben deswegen auch niemanden verschont, weil sie die Tutsi als ganze Gruppe ausrotten wollten. Egal ob alte Personen oder Kleinkinder, alle sollten sterben. Intellektuelle Hutu waren aber auch unter den Opfern Politikerinnen oder Journalisten, vor allem in der Anfangsphase, moderate Hutu teilweise, Hutu, die sich den Massakern verweigert haben oder die den Tutsi geholfen haben. Sie wurden in vielen Fällen ebenfalls getötet. Auch die Gruppe der Twa hat dazugehört, wie gesagt. Über ihr Schicksal wissen wir tatsächlich erschreckend wenig, weil sie kaum befragt wurden. Die fallen so ein bisschen zurück. Also auch da sollen sie nochmal erwähnt werden. Und klar ist natürlich jetzt geworden, dieser Genozid war kein spontaner Ausbruch. Also vor allem grundsätzlich nicht. Er wurde vorbereitet, er wurde geplant von einer kleinen Gruppe von Extremisten, die aber sehr viel Macht besaßen, wichtige Positionen hatten in diesem Regime von Präsident Habyarimana. Und sie wollten den Frieden stoppen. Also sie haben ganz gezielt als Kalkül diesen Genozid beschlossen, um keinen Frieden zu haben, weil sie an der Macht bleiben wollten durch einen Völkermord. Deswegen haben sie eben auch schon Stunden nach dem Attentat begonnen. Die eigens trainierten Milizen, die Soldaten, die Präsidentschaftsgarde. Und das bringt uns zu der Frage, wie Menschen dazu fähig sein können. Das ist eine Frage, die wir irgendwie antworten müssen in diesem Zusammenhang, oder es drängt einen, glaube ich, darüber zu sprechen. Aber gleichzeitig ist klar oder muss klar sein, wir können sie nie ganz beantworten. Wir können es nie ganz nachvollziehen. Deswegen nehme ich mir jetzt die Politikwissenschaftlerin Lee Ann Fujii zur Hilfe. Wie sie schreibt, haben wir zunächst keine rationale Erklärung, wie Menschen bei Massakern solchen Ausmaßes partizipieren können. Wieso unterstützen sie eine ethnische Säuberung, einen Genozid, den eigentlich eine kleine Elitegruppe nur ausruft, die davon auch am meisten hat? Denn das muss man auch sagen, der Bevölkerung müsste es unter friedlichen Bedingungen am besten gehen. Sie beteiligen sich am Mord, sie sind selber damit natürlich auch für immer traumatisiert und verändert. Und die Vorteile hätte am Ende vor allem die Hutu-Regierung gehabt, die das angeordnet hat. Dann ist da die Tatsache, dass die Opfer der Gewalt eben Menschen sind, die Täter gut kennen. Ihre Freunde, ihre Familie, ihre Nachbarn. Nachbarn töten einander eigentlich nicht unter menschlichen Regeln. Eigentlich, das weiß man aus anderen Studien, ist es andersrum. Also soziale Beziehungen, Nachbarschaftsverhältnisse verhindern eigentlich Gewalt. Und es gibt so viele Beziehungen zwischen Hutu und Tutsi. Und nicht nur das, viele Hutu hat das nicht am Morden gehindert, sondern sie haben eben auch die Massaker auf die denkbar brutalste Weise begangen. Ganz direkt von Angesicht zu Angesicht, in unmittelbarer Nähe, mit Macheten. Da können wir dann doch noch einen Vergleich auch zum Holocaust ziehen, nämlich zu einer ganz bekannten Studie am Mord im Holocaust über das Polizeibataillon 101. Diese Studie zeigt, dass ganz normale Männer auch dort ihre jüdischen Mitmenschen ermorden. Und eigentlich haben sie das kaum fertiggebracht, weil sie auch aus nächster Nähe ermorden mussten oder auch wollten. Und in beiden Fällen könnten wir denken, es muss eigentlich eine menschliche Natur geben, die uns daran hindert, das Unvorstellbare zu tun. Trotzdem haben die meisten in allermeisten Fällen hier weitergemordet. Weitergemordet auch dann, wenn sie das ohne Konsequenzen hätten verweigern können. Denn auch das wird klar bei der Studie über dieses Polizeibataillon. Und hier bei dem Genozid ist es etwas komplizierter, aber in ganz vielen Fällen wäre es kein Problem gewesen, nicht zu morden.
Ja, ich meine, an der Stelle kommt mir natürlich auch sofort die Verbindung auch zu Hannah Arendt und dem, was sie unter Banalität des Bösen versteht. Mhm. Auch wenn man diese Perspektive oder dieses Konzept kritisieren mag, ist es ja doch auch schon so, dass ein Großteil dieser Menschen, der Täter, eben auch irgendwie zu einer gewissen Zeit relativ normal waren oder wie wir sie als normal beurteilen würden vorher, und sie dann eben solche grausamen Massaker verüben können, dass dieser Schritt scheinbar gar nicht so ganz weit ist.
Nein, das ist nicht weit.
Das ist, glaube ich, das, was einem so Angst machen kann, auch dass man das Gefühl hat, das sind Familienväter, das sind ja auch viele, die Kinder haben, Mütter.
Natürlich.
Ja. Es sind vor allem Männer, aber es sind ja auch Frauen, hast du gesagt, die dann eben dazu in der Lage sind, die ganze Familien auszurotten mit einer Machete in einer Kirche, Kinder zu verbrennen.
Ja.
Das ist ja grausam und daran musste ich eben gerade noch denken, als du das auch diesen Vergleich nochmal gezogen hast.
Ja, da stimme ich dir zu. Und viele der Täter sagen, dass es ihnen dann ganz leicht gefallen ist. Und viele der Täter wurden interviewt. Mhm. Dazu kommen wir am Ende auch noch. Und es ist eben auch das, was einen so fassungslos und irgendwie auch leider sehr entmutigt zurücklässt nach diesem Thema, dass das, wie du sagst, ganz normale Leute waren, ganz normale Männer, wie bei den Polizeibataillonen, die vorher keine Gewaltbereitschaft gezeigt hatten, die keine besonderen Merkmale hatten, die oft auch nicht besonders bearbeitet worden vorher. In dem Fall waren das keine Angehörigen der SS oder so. In diesem Fall haben eben ganz viele Bauern einfach mitgemacht. Die waren jetzt, natürlich hatten die was mitbekommen und die waren sicherlich vorher bearbeitet durch Propaganda, aber sie waren nicht im besonderen Maße darauf vorbereitet, jemanden zu töten. Sie hatten noch nie jemanden getötet. Viele hatten noch nicht mal ein Tier auf dem Land getötet. Mhm. Und einige töten dann als erstes ein Kleinkind. Also was kann dazu führen? Wir haben ja gesagt, natürlich gehören dazu auf jeden Fall die rassistischen Vorurteile und Zuteilungen. Die sind einer der Gründe für die Gewalt und die bereiten dieser Gewalt den Boden. Sie entmenschlichen die Opfer ganz gezielt. Ganz klar. Es gibt auch ganz konkrete Gründe, die sich individuell dann richten, manchmal gegen Bekannte oder Nachbarn im Dorf. Und das ist jetzt die Situation, um zuzuschlagen und um eine Fehde zu beenden. Oder oft werden dann Vorurteile als Grund herangezogen über jemanden, dass beispielsweise dann eine Person die RPF unterstützt. Also allen Tutsi im Land wird beispielsweise auch vorgeworfen, die Armee zu unterstützen, was überhaupt nicht stimmen muss. Aber das reicht als Grund auch. Ein anderer Grund ist schon auch die Angst, die geschürt wurde und die sich immer wieder auf verschiedene Gruppen gerichtet hat. Das verändert sich auch im Verlauf dieser 3 Monate während des Genozids. Und dann ein ganz entscheidendes Moment ist sicherlich die Gruppendynamik. Also die sozialen Verbindungen, die in diesem Zusammenleben so tief verwurzelt waren, die haben die Organisatoren des Genozids nochmal geschickt ausgenutzt in diesen Todesschwadronen, diesen Killing Groups. Der Druck durch diese Gruppendynamik, der war immens, sich den Töten anzuschließen. Wer das nicht tat, ist auch manchmal selbst in Gefahr geraten, aber das ist nicht der einzige Grund. Es ist nicht als Ausrede ausreichend zu sagen, dass man selber um sich fürchten muss, sondern sie haben sich angeschlossen, weil sie mitmachen wollten, weil sie die anderen nicht im Stich lassen wollten. Und in der Gruppe hat sich dadurch auch eine eigene Identität entwickelt. Wir gegen sie, während sich diese Gruppe an das Töten gewöhnt hat, dann haben sie das Ermorden auch enger, vertrauter auf eine grausige Art als Gruppenaktivität gesehen, die sie zusammenschweißt, die sie zu dem macht, was sie sind. Und damit sind es letztlich auch soziale Bindungen, das Gefühl, diese blutige Arbeit gemeinsam verrichten zu müssen, seine Kollegen nicht im Stich zu lassen, sondern das tun zu müssen, das Töten weitermachen zu müssen, was sie antreibt. Mhm. Und damit verschiebt sich im Prinzip der Rahmen des Vorstellbaren für diese Menschen, für das, was sie für noch in Ordnung halten, das verschiebt sich immer weiter im Lauf dieses Mordens, bis am Ende, wie die Täter es selbst berichten, es eine Art alltägliche Arbeit für sie wird. Und es ihnen nichts ausmacht, am Anfang eine Person und dann Dutzende Personen zu töten. Also vielleicht können wir so den Mechanismus des Massenmords ein wenig erklären. Mhm. Aber ich glaube, wirklich begreifen können wir diese Gewalt nie.
Nee, auf keinen Fall. Also das war jetzt auch eine stark sozialpsychologische Sicht. Und ich finde, damit kann man das auch versuchen, am ehesten zu erklären. Also was jetzt nicht so stark kam, aber vielleicht dann auch in dem Ausmaß gar keine so große Rolle mehr gespielt hat, ist sowas wie, ich nenne es mal historischer Neid, weil die Tutsi waren ja die Elite-Kaste um 1900 oder vor dem 19. Jahrhundert. Und ich könnte mir schon noch vorstellen, dass das bei manchen eine Rolle gespielt hat, dass sie eben gesagt haben oder gedacht haben, dass die Tutsi ja immer diejenigen waren, die Macht inne hatten, oder lange Zeit, ne? Also in den letzten 20 Jahren ja nicht mehr, aber
richtig,
lange Zeit, und sie jetzt sozusagen wieder zurückschlagen können. Jetzt sind sie dran. Aber wenn man dann überlegt, welche Schritte sie dann aber gehen und das welche Gewalt sie ausüben, dann
nicht, ansatzweise
verhältnismäßig.
Das würde ich unter eben den persönlichen Gründen, die ich erwähnt habe, verorten. Die gibt es, ja. Es gibt schon den Neid, dass dann ein Tutsi größere Parzelle Land besitzt oder eben doch auch ein paar Rinder besitzt. Das ist das eine. Deswegen die gesamte Familie dieser Person zu ermorden, ist was ganz anderes. Ja. Und deswegen reichen, denke ich, diese Erklärungsmuster nicht mehr weiter. Und deswegen kann man es eher noch über dieses Prinzip der Gruppendynamik sagen, wie es beispielsweise hier Fuji, die Wissenschaftlerin, sagt. Ein anderer deutscher Wissenschaftler, der das auch gut beschreibt, ist Harald Welzer beispielsweise. Aber wie gesagt, also wir können versuchen, es etwas nachzuvollziehen. Wir können uns annähern, aber es bleibt unvorstellbar. Mhm. Und es lässt uns, glaube ich, sehr fassungslos zurück. Denn, wie gesagt, trotz Propaganda kann das immer wieder ausbrechen. Und das ist auch das, was viele Überlebende umtreibt und beschäftigt, zu wissen, dass ihr Nachbar das einmal getan hat. Was davor teilweise auch schon vorgekommen war, dass es wieder passieren kann. Und dass es anscheinend keine sozialen Regeln oder irgendetwas gibt, was die Menschen daran hindert, wenn es einmal soweit ist. Und dazu kommen wir jetzt auch zu der Frage, was passiert, nachdem die Leute, die das getan haben, wieder zurück sind. Wie kann man hunderttausende Täter bestrafen? Also diese Herausforderung ist eigentlich nicht zu schaffen. Hm. Und mit dieser Entscheidung beschäftigen sich jetzt natürlich einmal die internationale Gemeinschaft und Ruanda selbst, nachdem eben jetzt dieser Genozid beendet wird durch die Armee. Die RPF errichtet jetzt ein Einparteiensystem, übernimmt die Kontrolle und unser heutiger ruandischer Präsident Paul Kagame wird dann eben auch Präsident. Ganz demokratisch geht das Ganze natürlich nicht zu. Und wie gesagt, es ist auch wiederum begleitet von Gewalt gegen Hutu jetzt, von denen jetzt Hunderttausende im Exil sind. Und auch ganz fatal, der Westen ist am Anfang noch der Ansicht, dass die Hutu die Opfer des Genozides sind. Denn als sie jetzt wirklich hier raufschauen, nachdem sie es davor ignoriert hatten, auch bewusst, sehen sie Hunderttausende Hutu fliehen und sie gehen davon aus, dass sie die Opfer sind. Dadurch helfen sie ganz vielen Tätern, dabei zu entkommen. Und erst später wird klar, dass die hier gerade geflohen sind, diejenigen sind, die 1 Million Tutsi oder 800.000 Tutsi ermordet hatten. Also auch das ist ganz perfide. Und das wird jetzt nach und nach klar. Und dann wird auch erst einige Monate später da das erste Gericht im Prinzip eingerichtet, nämlich jetzt auch von internationaler Seite. Das ist der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda. Wird geschaffen durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrates im November 1994 als eine Art Ad-Hoc-Strafgerichtshof, soll jetzt diesen Völkermord aufbereiten. Und wie Wikipedia sagt, er war das erste internationale Strafgericht, das Personen wegen Völkermord verurteilte. Außerdem erkannte er als erste Institution den Strafbestand der Vergewaltigung zum Zweck des Völkermordes an. Und insgesamt wurden von diesem Tribunal 93 Personen angeklagt, 62 Personen wurden verurteilt. Die geringe Zahl der Verfahren, gemessen am Ausmaß des Völkermordes in Ruanda, löste Kritik aus, steht hier auch noch. Kritik natürlich eben deswegen, weil wir hunderttausende Täter vermutlich hatten und die große Zahl der Täter jetzt ungestraft ist. Was kann also passieren? Ja, währenddessen wird überall berichtet, es sind erste Journalisten im Land, beispielsweise der französische Journalist Jean Atzfeld. Er sieht, was passiert ist und nach seiner Darstellung ist vielen im Ausland noch gar nicht klar, wer hier die Täter sind. Während ihm klar wird, dass die Leute, die fliehen, eben wie gesagt, dass sie die Täter sind. Und die Tutsi vor ihren zerstörten Häusern stehen, sich irgendwie wieder zusammenraffen müssen und 75% von ihnen aber, wie gesagt, tot sind. Auch wenn jetzt einige wieder aus dem Ausland kommen können. Und Jean Atzfeld, der spricht jetzt mit den Tätern wieder wenige Jahre danach und ihre Berichte sind, ehrlich gesagt, kaum auszuhalten. Also schon kurze Zeit später berichten sie fast ausnahmslos neutral, scheinbar objektiv über das, was sie hier getan haben. In der dritten Person völlig nüchtern, die zeigen wenig Reue. Sie reden so gut wie gar nicht über ihre Gedanken oder Emotionen, was in ihnen vorgeht, sondern sie beschreiben es wie die Arbeit, von der sie vorher oft geredet haben, während der Organisation. Sie beschreiben ganz sachlich, ja, wie sie jemanden zerhacken, während sie ihm in die Augen schauen.
Und das ist ja, finde ich, schon auch nochmal, wirklich nochmal was anderes, als wir es jetzt vielleicht bei anderen Genoziden kennen, wo ja dann gesagt wird, man ist irgendwie ein Rädchen, man hat eigentlich nur Befehle ausgeführt, aber man fühlt sich vielleicht nicht so, man erzählt das nicht so vielleicht, wie du es zumindest gerade einem das Gefühl gibst, dass dieser es wirklich so relativ nüchtern erzählen, habe ich gemacht, so, also.
Das ist ein Fazit, was ich aus dem einen Buch eben dieses Journalisten ziehe. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt mich entschieden, die Zitate der Täter nicht vorzulesen. Man kann es sich durchlesen, man kann es sicherlich auch erwähnen. Ich finde es wirklich heftig, das zu lesen, wie sie das so neutral berichten, dass sie jemanden töten. Und die sitzen jetzt aber auch natürlich überall in Ruanda. Also klar sind viele geflohen, aber es sind viele, viele Millionen Hutu in Ruanda gewesen und viele bleiben. Das sind jetzt die Täter, die so nüchtern beim Lagerfeuer darüber reden. Sie kommen jetzt zurück in ihre Dörfer und sie gehen wieder in das Haus, in dem vielleicht einige Tutsi-Überlebende sind, die sie vorher verfolgt haben, deren Angehörige sie getötet haben. Und jetzt ist die Frage, wie diese Mörder bestraft werden können. Viele Justizbeamte sind geflohen oder wurden ermordet oder sind selber Täter, klar. Ja, das heißt, zumindest ein Prozess nach internationalen Standards kann nur eine ganz kleine Zahl bekommen. Das ist unter anderem dieser UN-Gerichtshof jetzt. Das sind dann vor allem die besonders großen, die besonders bekannten Täter, die ich teilweise mit Namen genannt habe, ja, also die Chefs der Regierung, oder lokale Chefs, die Organisatoren. Allerdings ist oft eben auch kaum festzustellen, welche Täter jetzt brutaler vorgegangen sind als andere. Woran willst du das festmachen? Mhm. Wenn du eine Person ermordet hast oder 10 oder 20, wenn du Propaganda verbreitet hast, aber niemanden ermordet hast, ist es eigentlich fast unmöglich zu sagen. Sowieso viele Taten sind auch nicht leicht nachzuweisen generell, weil du brauchst ja irgendwelche Spuren oder irgendwelche Zeugenaussagen. Mhm. Die Zeugen sind tot in vielen Fällen. Trotzdem werden jetzt diese Täter in Kategorien eingeteilt, nach der Schwere ihrer Taten. Die erste Kategorie, die schwerste, das sind die Planer des Genozids, Anstifter, Organisatoren und besonders berüchtigte Massenmörder. Sie sollen ein Gericht nach westlichen Standards bekommen und danach verurteilt werden. Es gibt dann nationale Gerichte in Ruanda, die das zum Teil auch tun. Trotzdem gibt es große Kritik, dass diese Verfahren nicht den westlichen Standards genügen. Das muss man auch sagen. Trotzdem, viele Täter können auch nicht vor diese Gerichte, weil auch das nicht ausreicht. Deswegen greift jetzt Ruanda in einem eigentlich einzigartigen Fall historisch auf ein traditionelles System der Gerichtsbarkeit zurück. Die traditionellen Gerichte in Ruanda genannt Gacaca, GKK geschrieben mit C.
Ja.
Das waren die traditionellen Verfahren der ruandischen Gemeinden und Dörferstätten, wo die Angeklagten sich vor einem Tribunal des Dorfes oder der Gemeinde verantworten müssen. Dann wird für oder gegen sie ausgesagt. Also es sind eigentlich nur Zeugenaussagen. Dokumente gibt's keine eigentlich oder Akten oder sowas in die Richtung. Und dieses alte Format der Gerichtsbarkeit, diese Form gab's eigentlich in Ruanda kaum noch. Und das wird jetzt reaktiviert, weil dadurch, dass die Gemeinden es selber tun, es tatsächlich möglich wird, Zehntausende Täter oder sogar 100.000 Täter immerhin anzuklagen und in vielen Fällen auch zu verurteilen. Allerdings eben mit Standards, die nicht, sagen wir mal, ja, westlichen Standards eigentlich genügen. Also es ist natürlich nicht die Gerichtsbarkeit, die wir jetzt erwarten würden von Kriegsverbrechern, von Leuten, die Völkermord begangen haben. Das heißt, Fakt ist, viele, die Dutzend Leute ermordet haben, kommen mit 2-3 Jahren Gefängnis.
Ach so, rum. Davon. So. Ich hätte erst eher im Gegenteil gedacht, dass das, dass sie sozusagen keinen, ich meine, sie haben leider oder theoretisch auch ein Anrecht auf Schutz.
Ich sehe, was du meinst. Es ist eben kein fairer Prozess und es gibt auch Todesurteile, aber in den allermeisten Fällen wird eher milde geurteilt.
Das ist erstaunlich, finde ich.
Ja. Auch deswegen, weil vielleicht ein Ziel ist, irgendwie diese 100.000 Täter wieder in die Gesellschaft zu integrieren.
Absolut, ja.
Stimmt. Und das ist eine Wahnsinnsherausforderung. Und Ruanda ist einzigartig dafür, dass das auf eine Art tatsächlich gelingt. Also wir werden jetzt natürlich so ein ambivalentes Fazit ziehen müssen. Wie gesagt, faire Prozesse sind das nicht. Unabhängig davon, ob jetzt Todesstrafen verhängt werden teilweise oder ob die eben sehr leicht davon kommen. Aber es ist auf der anderen Seite eben so, dass sonst gar kein Prozess zustande gekommen wäre. Und es auch sozial in der Gesellschaft sehr wichtig ist für die Leute, dass immerhin jemand vor Gericht landet. Besser als nichts, sagen viele Überlebende. Wenigstens wird etwas ausgesprochen. Wenigstens sieht die Gemeinschaft, wer diese Täter sind. Mhm. Und dadurch können sie in vielen Fällen wohl auch verzeihen. Trotzdem sagen natürlich viele auch, die Strafen für Täter, die Dutzende Menschen ermordet haben, sind sehr gering. Höhere Strafen, habe ich gesehen, sind sowas wie 12 Jahre Gefängnis. Dann gibt es aber auch Amnesien, auch durch Paul Kagame, den Präsidenten. Sie werden oft vorzeitig entlassen, Todesurteile werden wieder umgewandelt. Und häufig sind tatsächlich Urteile so etwas wie 2 bis 3 Jahre gemeinnützige Arbeit für jemanden, der seinen Nachbarn ja in Stücke gehauen hat mit einer Machete. Und dann kommt eben die Frage, was mit den Tätern anschließend passiert. Und natürlich beschäftigt die Ruanda bis heute und wird es für immer beschäftigen. Denn am Ende sind viele Täter zurückgekehrt. Einige sind natürlich auch für immer weggeblieben und untergetaucht. Aber es kommt dann tatsächlich so, dass heute, 30 Jahre später, Täter neben Opfern wieder Seite an Seite leben. Also Täter kommen zurück in ihre Parzelle, zurück in ihr Dorf und bestellen jetzt ihren Acker neben Tutsi, deren Familienangehörige sie ermordet haben. Und das führt zu sehr verschiedenen, zu sehr komplexen Reaktionen. Viele Tutsi sagen logischerweise, dass sie nie ganz verzeihen werden können. Aber trotzdem akzeptieren viele dieses neue Zusammenleben doch auch wieder. Manche können auch verzeihen. Andere versuchen, das Ganze zu ignorieren. Aber viele schaffen es tatsächlich, diesen Alltag wieder zu gestalten, so normal es geht. Mhm. Und das ist wirklich sehr einzigartig. Macht diesen Fall sehr besonders.
Ja.
Und es hilft Ruanda wohl auch, trotz allen ja für uns jetzt sehr heftigen Implikationen, die das hat, sich wieder auf eine Art zu erholen. Also die ruandische Gesellschaft erreicht viel mit dieser Strategie. Auch unter der klar autoritären Regierung, jetzt des neuen Präsidenten Paul Kagame, seinem Parteienstaat, den er errichtet. Die Wirtschaft wächst stark. Technologisch tut sich viel. Auf der einen Seite ist aber auch die Regierung von Paul Kagame repressiv. Politische Gegner verschwinden oder sterben auf unerklärliche Weise. Und Ruanda ist heute weiter mit vielen Problemen und Herausforderungen behaftet. Dasselbe geht aber auch für die Nachbarstaaten. Also nicht nur für Ruanda, sondern dadurch, dass der Konflikt durch die Geflüchteten unter anderem auch noch weiter dauert, dass jetzt beispielsweise Hutu dann wiederum nochmal Ruanda angreifen wollen und sich die RPF unter Paul Kagame, die Armee, dann auch wieder einmischt und auch angreift, auch die Nachbarländer. Dadurch entsteht ein weiterer Konflikt, entsteht der erste und der zweite Kongo-Krieg, in den auch die ganzen anderen afrikanischen Länder dieser Region hineingezogen werden. Das heißt, letzten Endes leidet an diesem Konflikt, an dem Konflikt zwischen den Gruppen, an den Folgen des Genozids eine ganze Region. Und das geht ganz konkret, diese Nachwirkungen gehen bis heute weiter. Das gehört also auch noch dazu, zu dieser Geschichte. Aber der Versuch dieser Rehabilitation nach der Verurteilung mit den traditionellen Gerichten, der trägt eben auch Früchte. Und für viele gilt dieses Vorgehen in Ruanda als Vorbild, wenn die Frage ist, wie kann man mit einer Bevölkerung umgehen nach einem Genozid? Auch die Aufarbeitung in Ruanda. Eine Sache, die auch die Regierung durchsetzen wird von Paul Kagame, ist zum Beispiel offiziell zu verbieten, in Ruanda von unterschiedlichen Ethnien zu sprechen. Denn das war der Ausgangspunkt für den Genozid und der Stand der Regierung ist, nie wieder soll man diese Unterschiede aussprechen. Und ich glaube, man kann vorsichtig sagen, das scheint zu funktionieren. Also den Überlebenden und auch den Tätern, die bereuen oder bereit sind, sich zu ändern, denen leuchtet heute ein, woher diese ethnischen Unterschiede kamen, die eigentlich keine waren. Und sie sehen sich jetzt, und das zieht so ein bisschen auf die Frage, die du ganz am Anfang gestellt hast, jetzt eben auch alle als Bürger oder Bürgerin von Ruanda, wie sie das vorher nicht tun konnten und wollen nicht mehr darüber reden. Trotz allem werden die Herausforderungen weitergehen. Sie müssen ihr Land weiter aufbauen. In Ruanda tun das jetzt auch interessanterweise ganz stark die Frauen, die heute dort, wie in keinem anderen Land, kann man fast sagen, entscheidende Positionen besetzen. Das Parlament von Ruanda hat die höchste Frauenquote der Welt. Ist also in einigen Bereichen ein Vorbild, obwohl diese Heilung der Gesellschaft, wenn man davon sprechen kann, sicherlich nie ganz abgeschlossen sein wird. Und deswegen habe ich mir überlegt, können wir eigentlich das wahnsinnig schwer beurteilen. Es macht am meisten Sinn, zum Abschluss stellvertretend für viele andere Überlebende noch einmal einer Überlebenden das Wort zu geben, nämlich Jeanette Ayin Kamiye. Sie redet darüber, dass sie ihre traumatischen Erfahrungen nie wieder ganz loslassen kann. Und darüber auch, dass das sinnlose, unverständliche Morden jederzeit wieder geschehen kann. Zitat: Ich weiß, wenn man mit eigenen Augen gesehen hat, wie seine Mama auf so gemeine Art zerfleischt wurde und einen so langsam qualvollen Tod gestorben ist, dann verliert man für immer einen Teil des Vertrauens zu anderen. Und das beschränkt sich nicht nur auf die Inter-Ahamwe. Ich will damit sagen, dass jemand, der so lange die schrecklichsten Qualen vor Augen hatte, nie mehr wieder wie zuvor unter den Menschen leben kann, weil er stets auf der Hut ist. Er misstraut jedem, sogar denen, die gar nichts begangen haben. Ich will sagen, dass Mamas Tod mich in tiefste Trauer gestürzt hat, aber dass ihr unendlich langes Leid mich noch mehr beschäftigt hat. Und das wird sich auch nicht wieder geben. Seither weiß ich auch, dass ein Mensch ganz plötzlich eine nie dagewesene Bösartigkeit an den Tag legen kann. Ich glaube nicht, dass die Völkermorde vorbei sind. Ich glaube nicht denen, die sagen, wir hätten ein für alle Mal den Tiefpunkt der Abscheulichkeiten erreicht. Hat es einen Völkermord gegeben, so kann noch ein weiterer folgen. Irgendwann in der Zukunft, irgendwo, in Ruanda oder anderswo. Solange die Menschen zu so etwas fähig sind und man den Grund ihres Handelns nicht genau kennt. Hui. Damit haben wir einen sehr düsteren Abschluss der Folge, den ich aber bewusst gewählt habe, weil er irgendwie auch leider mein eigenes Fazit wiedergibt. Und damit, Viktor, kommen wir zum Ende der Folge mit einem Zitat, über das man sicherlich noch länger nachdenken kann.
Ja.
Und dann übergebe ich wieder an dich.
Ja. Ja, vielen Dank, David, für die Aufbereitung dieses Themas. Ein sehr bedrückendes Thema, wie man sicherlich auch gehört hat.
Ja.
Ich glaube, die Stimmung hier im Studio war auch selten so gedämpft, bedrückt.
Ja. Ja.
Fast auch ein bisschen schauerlich tatsächlich. Also
mir ging es bei der Vorbereitung ganz genauso.
Ja. Ja.
Also es war auch in vielerlei Hinsicht womit das schwerste Thema, was ich hier vorbereitet habe.
Ja, und ich habe jetzt natürlich die schwere Aufgabe, auch jetzt hier nochmal ein Fazit zu ziehen. Aber ich würde sagen, das war sehr schwierig. Also ich kann eigentlich nur sagen, dass ich persönlich auf jeden Fall von der Geschichte jetzt auch nochmal sehr berührt war. Also ich habe mich vorher jetzt nicht intensiver damit auseinandergesetzt, aber ich finde, wenn man sich vorstellt, dass das vor 30 Jahren passiert ist, und das heißt, du hast vorher mal die Zahl 16 bis 25 genannt, wir nehmen jetzt einfach mal diese Zahl, dann sind es Menschen, die ja zwischen 46 und 55 Jahren sind. Das sind jetzt nicht irgendwelche alten Greise, sondern das sind Menschen, die aktiv jetzt auch in Ruanda noch in der Gesellschaft, an der Gesellschaft teilnehmen, die die Berufen nachgehen und die Seite an Seite mit den Tutsi leben.
Mhm, genau.
Und dass sich das vorzustellen, was das bedeutet für ein Land auch, was man da alles leisten muss, um dann wieder das überhaupt schaffen zu können, dann zusammenzuleben. Ich glaube, das ist sehr beeindruckend. Und du hast gesagt, dass es eben zu großen Teil gelungen ist. Und
ja,
ich glaube, da kann man sicherlich auch nochmal Hoffnung draus ziehen. Und selbst wenn wir eben nochmal an dieses Fazit denken, dass ein Genozid häufig nicht unbedingt der letzte ist, dass man ja dann eben trotzdem daraus lernen kann, wie man vielleicht danach zumindest damit umgehen
das
kann.
Das glaube ich auch. Heilung ist möglich und tatsächlich trotz allem zeigt Ruanda uns, wie das funktionieren kann, so schwierig es auch ist.
Ja, und ich finde, es war auch jetzt nochmal wichtig, die Folge auch vielleicht zu diesem Zeitpunkt, dass man auch nochmal darüber nachdenkt, was eigentlich ein Genozid wirklich ist, was alles dazugehört. Und ich finde, man hört ja in vielen Kontexten jetzt, wo auch der Krieg vom Gefühl her auch immer näher rückt und auch natürlich der Nahostkonflikt präsent ist, dass solche Themen präsenter sind. Und ich finde, da ist da nochmal, ohne dass man jetzt direkt darauf eingeht, auf die aktuelle politische Situation, einfach wichtig, dass wir auch nochmal solche Themen aufgreifen und uns eben nochmal historisch anschauen, was Genozid eigentlich wirklich bedeutet. Und deshalb glaube ich, ist das eine ganz wichtige und zentrale, ein zentrales Thema auch, das wir jetzt hier aufgegriffen haben und dass du wirklich vor allem quellentechnisch auch sehr spannend, kann man da jetzt natürlich nicht sagen, aber sehr berührend aufbereitet hast. Und dann würde es jetzt natürlich noch darum gehen, was du da für Quellen benutzt hast und für Literatur vor allem, wenn man sich doch nochmal intensiver damit auseinandersetzen möchte.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt zum Beispiel wollen würde oder könnte. Das
ist eine gute Frage. Also ich kann es durchaus empfehlen, weil ich es für so wichtig halte.
Ja, aber ich bin jetzt gespannt eben, was du für Literatur nennst und ob du eben etwas empfehlen kannst, was vielleicht auch nochmal eine ganz gute Übersicht einem gibt.
Natürlich. Also das Thema ist gut erforscht, würde ich sagen, obwohl viele Fragen offen bleiben, obwohl wir noch viele Informationen brauchen. Es gibt sehr, sehr viel Literatur dazu und eben viele Punkte, die sich einheitlich feststellen lassen in der Forschungsliteratur, auch wenn viele Dinge auch unterschiedlich gesehen werden können. Das haben wir auch ein bisschen gesehen. Ich habe jetzt mein Bestes gegeben, das Ganze irgendwie übersichtlich darzustellen, auch die Leute selbst zu Wort kommen zu lassen. Ich werde auch noch ein Interview verlinken, wo eine Person, denn das ist, finde ich, das, was man sich vielleicht auch sehr schwer vorstellen kann, berichtet, wie es ist, jetzt neben einem Nachbarn zu leben, der gemordet hat. Mhm. Also ein Tutsi, der das erklärt. Also ein sehr spannendes Interview. Dann ist einmal die Sache, was für Quellen haben wir? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich habe ja schon gesagt, es wurde sehr schnell nach dem Genozid dort direkt vor Ort zu Interviews angehalten. Das ist beispielsweise eben, der ist wohl der bekannteste, der französische Journalist Jean Atzfeld, dorthin gefahren, hat diese Interviews gemacht. Erst mit den Überlebenden. Dann kam er nochmal wieder und hat auch die Täter interviewt. Also zwei ganz wichtige und auch bekannte Bücher, zu Recht. Das eine heißt Nur das nackte Leben, Berichte aus den Sümpfen Ruandas. Dorther kommen eben diese Darstellungen in der Stadt Nyamata. Und das andere heißt Die Zeit der Macheten. Dort interviewt er dann die Täter, die eben im Gefängnis sitzen und alle darüber sprechen. Beides ist sehr eindrücklich, sehr wichtig. Beides hat aber ein Problem, das möchte ich nämlich auf jeden Fall dazu sagen, weil ich hier direkt zitiert habe. Diese Zeuginnen und Zeugen, diese Überlebenden, die sprechen eigentlich in den allermeisten Fällen in ihrer lokalen Sprache. In der Hochruanda-Sprache ist sie in Kinyarwanda. Dann wird es oft übersetzt, also auf Französisch. Und jetzt wurde es ja aber nochmal aufs Deutsche übersetzt, ins Deutsche. Das heißt, dabei geht natürlich einiges verloren. Ein Drittel wurde auf Französisch übersetzt, aber auch wiederum jetzt ins Deutsche. Also auch da geht einiges verloren. Deswegen ist es leider nur teilweise die Sprache der Interviewten selbst. Und ich habe den Eindruck, dass trotz seines sehr guten Projektes Jean Atzfeld hier auch durchaus selber ein bisschen entschieden hat, wie er Dinge übersetzt. Teilweise kann er auch nicht anders, weil Wörter wie Tueur beispielsweise, also die Töter, kann man so im Deutschen nicht übersetzen. Er übersetzt das Ganze als Todmacher, was wiederum ich nicht passend finde. Deswegen habe ich mich entschieden, sie als Mörder zu bezeichnen. Aber es gibt so Übersetzungsprobleme. Und die Sprache ist eben nicht so die natürlich gesprochene Sprache, sondern sie ist zum Teil, wenn es beispielsweise um einen 12-jährigen Jungen geht, der das berichtet, glaube ich, angepasst im Nachhinein. Das ist also durchaus ein Problem. Trotzdem sind diese Quellen unverzichtbar und so eindrücklich, dass ich sie auch hier verwenden wollte. Aber das muss man wissen, wenn man diese Quellen benutzt. Dann ein anderes Buch, was ich sehr empfehlen kann, neben den beiden von Jean Atzfeldt, das ist eben von der Überlebenden Esther Mujawayo geschrieben, von der habe ich auch zitiert. Sie hat mit einer Reporterin zusammen selbst ein Buch geschrieben, einmal über ihr Leben und auch über ihre Kindheit in Ruanda und dann eben über den Genozid, den sie als einzige ihrer Familie überlebt hat. Und das Buch, gerade als Vergleich, ist hart, heftig zu lesen, aber es ist sehr wichtig und sehr eindrücklich. Und die Reporterin Bel Haddad, die lässt nämlich die Worte von Esther so weit wie möglich unverändert, anders als bei Atzfeldt. Das heißt, sie kann in ihrer eigenen Sprache wiedergeben, in der Sprache der Überlebenden, was passiert ist. Und dabei fällt zum Beispiel auch auf, dass sie immer dann ins Präsens wechselt, wenn sie vom Genozid selber spricht und von den Morden. Das sagt eine Psychoanalytikerin, sagt daran, dass der Präsens sozusagen die Zeit des Genozids ist. Also man wechselt unbewusst immer wieder in den Präsens, weil diese traumatischen Ereignisse quasi stillstehen seitdem. Also ein sehr beeindruckendes Buch. Esther Mujawayo ist heute auch in Deutschland, ist auch eine bekannte Schriftstellerin, die oft auftritt, also auch eine ganz wichtige Persönlichkeit, die auch Interviews gegeben hat. Also sehr spannend generell ihr Werk und ihr Leben sich anzuschauen, finde ich, wollte ich auch nochmal sagen. Dann kommen wir jetzt aber zu den Büchern. Natürlich gibt es viel mehr Quellen, also ich habe hier eben ausgewählt, was ich irgendwie passend fand. Wenn es jetzt darum geht, überblicksartig das Ganze zu beleuchten, empfehle ich einfach mal ein Buch unter den wirklich Dutzenden, die es gibt. Das ist von einer absoluten Expertin, von der Historikerin Alison Deforge oder Desforges, bin mir nicht ganz sicher, wie man das ausspricht. Sie ist Menschenrechtlerin, sie ist Expertin für Ruanda auch und ihr Buch heißt »Kein Zeuge darf überleben, der Genozid in Ruanda«. Es ist schon etwas älter, aus dem Jahr 2002, aber bietet, finde ich, einen sehr, sehr guten Überblick über eigentlich alle Aspekte. Also sie beschäftigt sich so ziemlich mit allem. Dann gibt es eine sehr gute Zusammenfassung auch von Julia Wiebach oder Julia Wiebach mit dem Titel Ruanda Transitional Justice After Genocide in einem Sammelband. Das kann ich auch empfehlen. Das ist zum Beispiel sehr neu, 2023. Und sehr hilfreich fand ich die Überlegungen zur Gruppengewalt, wie gesagt, von Lee Ann Fujii, die leider vor kurzem verstorben ist. Und ihr Buch heißt Killing Neighbors, Webs of Violence in Ruanda. Das sind jetzt die drei Bücher, die ich, glaube ich, empfehlen würde. Ich habe auch noch in viele andere reingeschaut. Vielleicht werde ich noch das ein oder andere mal verlinken. Wie gesagt, das Video verlinken. Dort kann man aber sehr gut nachlesen. Und ja, wer das sich zutraut oder wer es wie ich irgendwie auch wichtig finde, trotz allem Schrecken, da kann ich wirklich empfehlen, auch diese Augenzeugenberichte und die Interviews der Überlebenden, das Buch von Esther Mujawayo zu lesen, weil die sind sehr eindrücklich, so schlimm das Ganze auch ist. Ja, und Viktor,
haben wir auf jeden Fall ordentlich Lektüre vor uns.
Ja, also, wir haben wirklich ein heftiges Wahnsinn, Thema abgewandelt.
Was du da auch alles verwendet hast, um diese Folge
ist viel Material
so aufbereiten zu können. Ja. Aber das hat man ja auch gehört, dass du dich da intensiv mit beschäftigt hast. Und ich bin ja dann auch jetzt noch dran.
Du bist dran.
Zu sagen, wie ihr ja auch noch dazu beitragen könnt, dass es weiter alles hier so gelungen abläuft, wie ich finde. Dass wir weiter so schön Folge für Folge produzieren können, alle 10 Tage.
Ja.
Das ist nämlich immer auch mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Ich glaube, das haben wir jetzt auch vor allem nochmal in dieser Folge gehört. Und das könnt ihr vor allem dann, wenn ihr Premium-Mitglied werdet. Das heißt, Histogo Hero oder Histogo Legend werdet. Das geht schon ab 5 Euro im Monat, also quasi ein Kaffee im Monat, wenn man so möchte. Und dafür kriegt ihr ganz coole Vorteile. Also einmal könnt ihr das Ganze werbefrei hören, wenn ihr sagt, ach ja, diese ganze Werbung, das brauche ich nicht, das will ich nicht, ich will nur Geschichte, ich will nur David und Viktor. Genau, dann könnt ihr das werbefrei hören, das geht. Dann habt ihr auch die Möglichkeit, auch unser Quiz zu hören. Das heißt, der Bonus-Content, den wir anbieten mit unserer Quizmasterin Chiara, die uns immer wieder Fragen stellt. Ich glaube, 16 an der Zahl und wir schneiden mal mehr, mal weniger gut ab. Und wenn ihr wissen wollt, was wir beantworten können und was nicht, müsst ihr unbedingt reinhören.
Klare
und das
Empfehlung.
Könnt ihr eben, genau, wenn ihr Premium-Mitglied werdet. Dann habt ihr auch die Möglichkeit, die Themen mit abzustimmen. Das ist natürlich richtig cool. Das heißt, auswählen, was ihr hören wollt als nächstes oder übernächstes, je nachdem eben für welche Folge ihr dann abstimmt.
Ja.
Das geht auch für jede Folge. Ihr kriegt 3 Themen zur Auswahl und könnt euch dann für eins entscheiden. Und wenn das Thema die meisten Stimmen hat, dann wird das auch das Thema der Folge werden. Und ich glaube, 3 Vorteile habe ich genannt, aber wir haben 4. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, welches...
Ja, ich helfe dir gerne aus. Ja. Hast du denn schon erwähnt, dass man auch 24 Stunden vorher die Folge hören kann?
Das ist es. 24 Stunden vorher.
Ja.
Also während alle noch zittern, sich freuen auf die neue Histogo-Folge
und denken, Betten abschließen.
10., 20., 30., das kann doch nicht sein, dass ich jedes Mal so lange warten muss, könnt ihr sie schon 24 Stunden vorher. Also macht das, unterstützt uns damit weiterhin und wir bedanken uns auf jeden Fall auch an der Stelle an all diejenigen, die uns schon unterstützen und auch anderweitig unterstützen, uns E-Mails schreiben, Themenvorschläge und über alle anderen Kanäle auch unterstützen. Wir sind ja auch auf Social Media unterwegs und so weiter. Ihr wisst es ja alle. Und vielen Dank nochmal dafür, dass wir euch haben, dass ihr uns auch so viel gebt an Nachrichten, an Unterstützung, an Likes. Einfach, wir fühlen richtig, dass ihr da seid, dass da schon eine ganz große Menge uns zuhört. Und ich glaube, jetzt so langsam habe ich genug gequatscht.
Hast es gut zusammengefasst. Vielen Dank. Ich sage auch danke an euch alle und super, dass ihr weiter dabei bleibt und uns schreibt, weil uns das super motiviert.
Definitiv.
Und genau. Viktor, was passiert dann als nächstes?
Als nächstes, das ist ja jetzt schon beschlossene Sache. Haben wir nun kleine Abenteuerfolge, die missglückt.
Ja.
Ordentlich missglückt. Und es wird keine fröhliche Folge.
Ja.
Es wird aber nicht ganz so düster werden,
wie
heute.
Genau, wir versuchen es gut aufzuteilen. Auch meine nächste Folge, auch das Thema steht quasi schon fest, die wird dann eben auch wieder ein bisschen was Unterhaltsameres bieten, sage ich mal. Das ist natürlich auch unterhaltsam auf eine Art, aber sie wird nicht so erschreckend und so abgrundtief düster sein.
Ja. Und dann hören wir uns in 10 Tagen wieder und bleibt bis dahin gesund und wir wünschen euch alles Gute.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.